Wir hatten in der vergangenen Woche uns mit Hegels Philosophie der schönen Kunst beschäftigt und gesehen, wie Hegel auch in diesem Feld der Ästhetik ein philosophisches Maximalprogramm bewältigt. Er bietet eine allgemeine Theorie der Kunst, des Kunstwerks, der Praxis des Kunstschaffenden und der Erfahrung des Kunstbetrachters gleichermaßen. Er entwickelt außerdem eine systematische Theorie der Kunstformen. Dabei unterscheidet er die symbolische, die klassische und die romantische Kunstform. Und schließlich entwickelt er eine ausführliche Geschichte der Künste, in der von der Architektur und der Skulpturenkunst über die Malerei und das Theater bis zur Musik und zur Poesie vorangeschritten wird. In diesem zuletzt genannten, konkretesten Teil seiner Ästhetik erörtert Hegel nicht einfach vergangene Kunst oder Kunstwerke, sondern er zeichnet minutiös so etwas wie eine Entwicklungsgeschichte, eine Fortschrittsgeschichte innerhalb der Folge der Formen und Werke, also so etwas wie einen inneren Wandel der Künste nach, und er setzt dazu auch mächtig viel Theorie ein. Also er interpretiert, gliedert, deutet. Diesen Gesichtspunkt, dass Hegel die Kunstgeschichte als Entwicklungsgeschichte konstruiert, hatte ich in der letzten Woche noch nicht wirklich klar hervorgehoben. Hegel sieht tatsächlich nicht nur in der Entwicklung des Bewusstseins oder der Wissenschaft, er sieht nicht nur eine Entwicklung des Bewusstseins oder der Wissenschaft, wie wir das ja schon gesehen hatten, Phänomenologie, Logik und so weiter, sondern er sieht auch durchaus in der europäischen Kunstgeschichte eine konsequente, von dialektischen Widersprüchen und Aufhebungsbewegungen geprägte Fortschrittlichkeit am Werk. Diese Geschichte hat sozusagen eine Richtung. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie macht das Hegel im Medium der Kunstgeschichte? Ich denke, ich wähle am besten einfach einen kleinen Ausschnitt, der das illustrieren kann. Er stammt vom Beginn des zweiten Kapitels, die Musik, aus dem dritten Abschnitt, die romantische Künste, des dritten Teils der Ästhetikvorlesung. Das ist bereits ein resümierender Teil, also Hegel geht in diesen umfangreichen Vorlesungen auch noch sehr viel detaillierter an einzelne Werke heran. Aber dieser resümierende Teil kann Ihnen vielleicht ein Stück weit zeigen, wie Hegel vor dem Hintergrund seiner allgemeinen Theorie dann auch im Konkreten rekonstruktiv vorgeht. Die Architektur, heißt es im Text, war die unvollständigste Kunst, denn wir fanden sie unfähig in der nur schweren Materie, welche sie als ihr sinnliches Element ergriff und nach den Gesetzen der Schwere behandelte, Geistiges in angemessener Art darzustellen, und mussten sie darauf beschränken, aus dem Geiste für den Geist in seinem lebendigen, wirklichen Dasein eine kunstgemäße, äußere Umgebung zu bereiten. Die Skulptur dagegen zweitens machte sich zwar das Geistige selbst zu ihrem Gegenstande, doch weder als partikularen Charakter noch als subjektive Innerlichkeit des Gemüts, sondern als freie Individualität, welche sich ebenso wenig von dem substanziellen Gehalt als von der leiblichen Erscheinung des Geistigen abtrennt, sondern als Individuum nur so weit in die Darstellung hineingeht, als es zur individuellen Verlebendigung eines in sich selbst wesentlichen Inhalts erforderlich ist und als geistiges Inneres die Körperformen nur so viel durchdringt, als es die in sich unzerschiedene Einigung des Geistes und seiner ihm entsprechenden Naturgestalt zulässt. So viel zur Skulptur, ich überspringe da jetzt was, dann geht's weiter. Wenn sich die Skulptur in dieser Rücksicht besonders geeignet zeigte, den Gehalt und die Ausdrucksweise der klassischen Kunstform in Kunstwerken lebendig werden zu lassen, während die Architektur, welchem Inhalt sie sich auch dienstbar erweisen mochte, in ihrer Darstellungsart über den Grundtypus einer nur symbolischen Andeutung nicht hinauskam, so treten wir drittens mit der Malerei in das Gebiet des Romantischen hinein. Denn mit der Malerei ist zwar auch noch die äußere Gestalt das Mittel, durch welches sich das Innere offenbar macht. Dieses Innere ist aber die ideelle, besondere Subjektivität, das aus seinem leiblichen Dasein in sich gekehrte Gemüt, die subjektive Leidenschaft und Empfindung des Charakters und des Herzens, die sich nicht mehr in die Außengestalt total ergießt, sondern in derselben gerade das innerliche für sich sein und die Beschäftigung des Geistes mit dem Bereich seiner eigenen Zustände, Zwecke und Handlungen abspiegeln. Ende des Zitats. In diesem Ausschnitt, Sie merken, Hegel interpretiert da in die Formen ein ganzes Stück auch so von seiner theoretischen Deutung mit hinein. In diesem Ausschnitt kommen auch die drei Kunstformen zum Tragen. Sie merken, wie Hegel das einsetzt als Interpretationsmuster am konkreten Material, jetzt hier auch bezogen auf die Formen, eben wie also die Gattungen sozusagen, die sich je nach an unterschiedlichen Materialien entwickeln, also Architektur, Skulptur, Malerei. Diese drei Kunstformen, die da deutlich zum Tragen kommen, erstens erstreben, zweitens erreichen, drittens überschreiten des Ideals der vollkommenen Ausdrucksleistung der äußerlichen Form. Sie erinnern sich, es war diese Grafik leider mit einer etwas undurchsichtigen Farbe, sodass man nicht richtig sieht, dass hier drin jetzt immer noch auch wieder diese ovale Form steckt, die aber eben dann von der Idee quasi gesprengt oder überschritten wird. In dieser dritten Weise, auf die Hegel auch in dem Zitat hinaus will, die Malerei, der hält er zugute, dass sie diese romantische Form ein Stück weit ihrem inneren Sinn nach bereits enthält. In der dritten Weise operiert eben die romantische Kunst. Sie ist bestimmt durch einen Bruch mit der äußeren Form, im Gegensatz zur klassischen, bestimmt durch die Absage an das Ideal, dass das anschauliche Material alles, worauf es ankommt, auszudrücken vermag. Für die romantische Kunst kann das Material so zum Spielball werden, zu etwas, das im Zweifel auch indirekt eingesetzt werden kann oder das in negativer Form das auszudrücken vermag, was gesagt werden soll. Radikale Formen der Innerlichkeit und des Individuellen, darauf hat Hegel in diesem Zitat abgehoben, aber auch Formen der intellektuellen Kritik, der kritischen Reflexionsbewegung, das sind für Hegel die Domänen der romantischen Kunst. Hegel denkt dabei an den Subjektivismus mancher spätmittelalterlicher Christusdarstellungen, die erwähnt er ausdrücklich. Er denkt an die Malerei, wie im Zitat. Zu vermuten ist eben auch gerade die Malerei seiner Zeit. Er denkt aber auch an ein äußerlich in vielem ganz anders auftretendes, aber eben auch charakterisierbar als Wendung gegen die äußere Form. Er denkt dabei auch an das romantische Verfahren der Ironie. Uns heute wiederum fällt es nicht schwer, bei dieser Hegelschen Definition des Romantischen als Durchbrechung der äußeren Form zugunsten einer Idee, die die Form selbst in Frage zu stellen vermag, auch an die gezielten Grenzüberschreitungen der Kunst nach Hegel zu denken. Stichwort Moderne. Etwa an die Moderne klassischer Art oder aber auch an die uns heute zeitgenössische Malerei könnten wir denken. An die bedingungslose, maximale Abstraktion bei Malern wie Piet Mondrian, an die subtile Abstraktion bei Malern wie Juan Miró oder auch an den Schritt, die Leinwand selbst, oder neben Miró sollte man auch Klee nennen, ich nenne ihn mal dazu. Man kann aber auch denken an diesen noch weitergehenden Schritt, die Leinwand selbst als Grenze des Kunstwerks zum Thema zu machen, sie aufzurauen, sie zu zerschlitzen oder zu zernageln, wie etwa Lucio Fontana oder Günter Uecker es getan haben. Und diese Reihe ließe sich verlängern, also auch die radikalen Formexperimente der Postmoderne, könnte man sagen, lassen sich mit diesem Konzept des Romantischen durchaus in gewisser Weise theoretisch fassen. Eine noch höhere Kunst als die Malerei ist für Hegel die Musik. Und zwar sofern diese die Äußerlichkeit der Raumdimension völlig tilgt. Was in Hegels Ordnungsversuchen der Kunstformen und dann auch der Epochen der Kunstgeschichte erkennbar durchschimmert, ist seine allgemeine Definition der Kunst, die jetzt quasi immer schon mitlief, nämlich der Kunst als unmittelbarer Verkörperung der Idee in der Sinnlichkeit der Materie. Hierzu zitiere ich noch einmal: Die sinnlichen Gestalten und Töne treten in der Kunst nicht nur ihrer selbst und ihrer unmittelbaren Gestalt wegen auf, sondern mit dem Zweck, in dieser Gestalt höheren geistigen Interessen Befriedigung zu gewähren, da sie von allen Tiefen des Bewusstseins einen Anklang und Widerklang im Geiste hervorzurufen mächtig sind. In dieser Weise ist das Sinnliche in der Kunst vergeistigt, da das Geistige in ihr als versinnlicht erscheint. Dieser Spagat, also auch das Extreme, was da zusammengebracht werden muss, dieses hinzukriegen, ist die Leistung des Künstlers, wie wiederum auch ein Stück der Arbeit des Rezipienten. Gerade die romantische Kunst stellt hohe Anforderungen auch an den Betrachter, an denjenigen, der diese Kunsterfahrung dann machen können soll. Bei aller Liebe zu den Details der Kunstgeschichte und zu den Werken und sowieso zu einer Theorie der schönen Kunst, macht Hegel im Ganzen allerdings auch eines deutlich. Die Kunst hat ihrer Form nach Grenzen. Denn ihre Ausdrucksmöglichkeiten sind eben gebunden an die sinnliche Anschaulichkeit des Materials. Und sei es in negativer Form, wie in der romantischen Kunst, das Material selbst ist und bleibt nun mal das Medium des Kunstwerks. In der klassischen Kunstform zeigt sich dies bereits daran, dass die Suche nach differenzierten Ausdrucksmöglichkeiten diesen Kunsttyp dazu tendieren lässt, sich der Darstellung des menschlichen Körpers als Ausdrucksmedium zu bedienen. Klassische Kunst bindet sich ja an die Erfüllung der Form und sie kommt dann auf diesem Wege quasi dazu, den menschlichen Körper als das gleichsam reichste Medium zu präferieren, in dem sie ihre Ausdrucksform finden kann. Die romantische Kunst überschreitet, wie gesagt, diese Grenze. Sie arbeitet indirekt und kann aus dieser Perspektive dann durchaus alles Mögliche, auch nebensächliche Dinge, zu ihrem Medium machen. Eben darin ist sie dann aber eben auch insoweit aufs Medium bezogen, als das Maximum, was sie leisten kann, eine Kritik dieser Bindung an das Sinnliche ist. Wenn man so will, eine Kritik der Form Kunst an sich selbst leisten kann. Trotzdem bleibt sie auch für die Zwecke dieser Kritik an das Medium des Materials gebunden. Wir hatten nun für Hegels Ästhetik, aber auch für seine Vorlesung über die Religion gesehen, dass es keineswegs nebensächlich ist oder etwa einem bloßen Vollständigkeitsbedürfnis geschuldet wäre, dass Hegel sowohl eine philosophische Definition des Kunstwerks ausarbeitet, das Werk ist in der Form der sinnlich-bildnerischen Gestaltung ein Ausgriff auf absolute Wahrheit, es verkörpert die Spannung von Sinnlichkeit und Idee, es fungiert als Bindeglied der Extreme. Dass er also diese Definition einerseits ausarbeitet, aber auch Formen von Kunstwerken und auch eine regelrechte Geschichte der konkreten Kunstentwicklung vorlegt. Ähnliches finden wir bei Hegel in der philosophischen Bestimmung der Religion. Religion umschließt den Glauben, wie auch die spekulative Frage nach der Denkbarkeit Gottes und besteht aus Formen, wie dieses beides in eins lebbar ist. Das ist quasi die abstrakte Definition, die Begriffsbestimmung von Religion, die Hegel vorlegt. Diese definitorische Bestimmung wird von ihm aber dann eben auch wiederum verbunden mit einer Religionsgeschichte, die er abschreitet und im Sinne einer konkreten Entwicklung der religiösen Formen interpretierend rekonstruiert. Dieser Mehrfachzugriff, bei der Kunst zu sehen, bei der Religion zu sehen, hat offenbar Methode. Sowohl allgemeine Bestimmung als auch systematische Sichtung, als auch historischer Verlauf. In gewisser Weise hatten wir diese Verknüpfung der Frage nach dem Gegenstand und der Frage nach dem Werden dieses Gegenstandes schon in der Phänomenologie des Geistes angetroffen. Sie erinnern sich. Die Phänomenologie thematisiert diesen Punkt, dass wir eigentlich den Gegenstand immer auch im Medium seines Werdens denken müssen, um seiner Gegenständlichkeit gerecht zu werden, in gewisser Weise, um zu wissen, um was es sich handelt. Die Phänomenologie erledigte diese Aufgabe, beides zugleich zu tun, in gewisser Weise noch so in einem Zug, könnte man sagen. Sie erinnern sich, sie begann im Sinnlich-Konkreten, um dann am Ende, von der Erfahrung her gesehen, Abstrakten zu enden in der Wissenschaft. Wobei das mit dem Abstrakt und dem Konkret sich je nach Perspektive auch umkehren kann, denn Sie erinnern sich, vom Gesichtspunkt der Wissenschaft aus gesehen, kann wiederum auch der allzu vage, allzu pauschale Standpunkt der Alltagserfahrung in gewissem Sinne als abstrakt bezeichnet werden, weil er eben sich nicht weiß, weil er philosophisch konkreter, nämlich gefüllter Begriffe bedarf. In der Philosophie jedenfalls gilt es, und das ist Hegels durchgehende Forderung, die wir auch hier im Kontext Kunst und im Kontext Religion wiederfinden können. In der Philosophie gilt es eben, genau diese Bewegung vom Abstrakten zum Konkreten explizit und bis zum Ende zu vollziehen, um der Sache, um die es geht, wirklich gerecht zu werden. Eine allgemeine Definition allein, mit anderen Worten, trifft die Sache nicht. Dergleichen bliebe immer bloß ausschnitthaft. Die allgemeine Definition allein verfehlte die Einheit der Phänomene in ihrem Zusammenhang, diesem Zusammenhang, der auch die Dimension der, sagen wir, mit Details gefüllten Welterfahrung und eben vor allem das Gewordensein, den Prozesscharakter der Sache, letztlich aller Sachen, mit umfassen muss. Diesem im Grunde ziemlich verrückten Doppelanspruch gerecht werden zu wollen, also einerseits ausgrenzend zu definieren und andererseits eingrenzend alles zu erzählen, was dazugehört in gewisser Weise, diesem Doppelanspruch gerecht werden zu wollen, das gilt nun auch für den in Hegels System neben der Kunst und der Religion dritten und elaboriertesten Modus des Bezugs zum Absoluten, nämlich für die Philosophie und für die Behandlung der Philosophie. Das ist eine Frage, der wir uns eigentlich noch gar nicht zugewendet haben. Wir haben uns Hegels Bestimmung von Wissenschaft, Logik, Geist, Erfahrung, Begriff, dialektischer Methode, ein Stück weit auch von Praxis angesehen. Und wir haben auch gesehen, dass Hegel vehement im Namen der Philosophie agiert, also sich mit Philosophen auseinandersetzt und für einen Neuanfang der Philosophie plädiert, etc. Wir haben in diesem Zusammenhang auch gewisse definitionsartige Bestimmungen angetroffen. In der Phänomenologie betont Hegel das Wirkliche, sich selbst setzende und in sich lebende, das Dasein in seinem Begriffe sei das Element der Philosophie. Und in der Logik charakterisiert er die Philosophie als die höchste Weise, die absolute Idee zu erfassen, weil ihre Weise, die höchste, der Begriff ist. Und in der Enzyklopädie bestimmt er den Begriff der Philosophie auch auf dieser Linie als die sich denkende Idee, die sich wissende Wahrheit. Aber Sie merken schon, das sind alles nur knappe definitorische Formeln, auch in sich bewusst paradox gefasste Formeln. Also ist die Frage, wie stellt sich Hegel nun eigentlich zu dieser Sache namens Philosophie? Ich hatte in der vergangenen Woche schon angedeutet, dass Hegels Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie auf diese Frage eine Antwort geben. Es ist wiederum eine in der beschriebenen Weise mehrgleisige Auskunft, die Hegel gibt. Er versucht eine systematisch begriffliche Fassung der Philosophie mit einer Genealogie, also mit einer konkreten Herkunftsgeschichte zu verbinden. Auch die Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie wählen also jenen, ich sag mal, gedoppelten oder zwiefachen oder dialektisch aufgespannten Zugang, Einerseits Definition, andererseits Einfangen dieses Prozesscharakters. Und müsste man ergänzen, der im Prozesscharakter sich auftunenden Differenzen zu dem, was etwas nicht ist. Und Hegel wählt, auch in den Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, diesen Weg vom Abstrakten ins Konkrete hinein. Wobei der Gegenstand, nämlich die Aufgabe, die Philosophie historisch zu behandeln, eine ganz besondere methodische Schwierigkeit aufwirft. Und das ist das, was Hegel erst einmal in einer erneut ausführlichen und gehaltvollen Einleitung erläutert. Das ist ja jetzt ein Muster, das wir schon kennen. Diese Einleitungen sind ausgesprochen hochkarätig, auch was die Vorlesung angeht, findet sich da jede Menge philosophisch sehr Grundsätzliches. Die Geschichte der Philosophie, so Hegel, stellt uns die Galerie der edlen Geister dar, welche durch die Kühnheit ihrer Vernunft in die Natur der Dinge, des Menschen und in die Natur Gottes gedrungen sind, uns ihre Tiefe enthüllt und uns den Schatz der höchsten Erkenntnis erarbeitet haben. Zitat Ende. Allerdings, so fährt Hegel dann fort, wie pflegt man sich diese Arbeit der höchsten Erkenntnis üblicherweise zu vergegenwärtigen? Hier treffen wir noch einmal auf den kräftigen Polemiker Hegel. Mit großem Schwung wird in seinen Vorüberlegungen zur Geschichte der Philosophie zunächst einmal die herkömmliche Form der Philosophie-Geschichtsschreibung verworfen. Seine Kritik gilt den üblichen Kompendien, die große Massen von Einzelheiten versammeln, zu Personen, zu Texten, ohne dabei selbst einen Philosophiebegriff zu haben, geschweige denn über den Zweck einer Philosophie-Geschichtsschreibung je reflektiert zu haben. Zwischenbemerkung, solche Kompendien gibt es ja bis heute, jede Menge. Denken Sie nur, ich nenne pars pro toto einen Namen eines Buches, das meiner Erfahrung nach erstaunlicherweise jeder im Regal hat, Störrichs kleine Weltgeschichte der Philosophie. Und vergleichbare Dinge finden Sie auch heute in jeder Buchhandlung, einbändig, zweibändig und dergleichen. Also das sind so kompendienhafte Philosophiegeschichten, die haben auch irgendwie mal Einteilungen und so weiter. Genau gegen dergleichen unreflektierte oder in vager Neutralität als Versammlung von, ich sag mal, philosophischen Meinungen organisierte Philosophiegeschichtsschreibung fordert Hegel nun eine theoretisch durchdachte und vorweg explizit gemachte Methodologie für die Philosophiegeschichte. Angegeben werden müssten, schreibt er, Zweck und Notwendigkeit der Geschichte der Philosophie. Das heißt, den Gesichtspunkt, aus welchem die Geschichte der Philosophie überhaupt zu betrachten ist. Wir würden heute modern sagen, damit meint er auch die Sprecherposition. Von woher schreibe ich überhaupt so etwas wie eine Geschichte der Philosophie? Und angegeben werden müsse auch das Verhältnis der Geschichte der Philosophie zur Philosophie selbst. Folgende Gesichtspunkte, schreibt Hegel, sind hervorzuheben. A. Wie kommt es, dass die Philosophie eine Geschichte hat, deren Notwendigkeit und Nutzen ist aufzuzeigen? Man werde aufmerksam und dergleichen, lerne die Meinung anderer kennen. B. Die Geschichte der Philosophie ist nicht eine Sammlung zufälliger Meinungen, sondern ein notwendiger Zusammenhang in ihren ersten Anfängen bis zu ihrer reichen Ausbildung. Von hier aus ergebe sich dann C. das Verhältnis zur Philosophie selbst. So etwas wie eine Neutralität der Perspektive sei im Rahmen der Geschichte der Philosophie nicht ernsthaft möglich. Dass unser Denken heute und auch die Position des Philosophiegeschichtsschreibers und die Frage, ob er ein Philosoph ist oder nicht, im Gegenstandsfeld einer Philosophiegeschichte vorkommen muss, das verlangt Hegel, muss mitgedacht werden. Sonst bleibt ein solches Herangehen von vornherein partikular begrenzt, also sozusagen blendet erstmal von vornherein eine ganze Menge aus. Außerdem gäbe es, so Hegel, auch keine Geschichte der Philosophie ohne ein philosophisches Verständnis dessen, was Philosophie sei und wie die vielen einzelnen historischen Philosophien jeweils philosophisch zu verstehen sind. Denn, Zitat, notwendig hängt die Geschichte eines Gegenstandes mit der Vorstellung aufs Engste zusammen, welche man sich von demselben macht. Das gelte zwar generell für die Geschichte aller Gegenstände, aber es ist eben im Fall der Philosophie ein besonderes Problem, stellt Hegel fest, denn die Wissenschaft der Philosophie hat das Unterscheidende, wenn man so will, den Nachteil gegen die anderen Wissenschaften, dass sogleich über ihren Begriff, über das, was sie leisten solle und könne, die verschiedensten Ansichten stattfinden. Wenn diese erste Voraussetzung, die Vorstellung von dem Gegenstande der Geschichte, nicht ein feststehendes ist, so wird notwendig die Geschichte selbst überhaupt etwas Schwankendes sein und nur insofern Konsistenz erhalten, wenn sie eine bestimmte Vorstellung voraussetzt, aber sich dann in Vergleichung mit abweichenden Vorstellungen ihres Gegenstandes leicht den Vorwurf von Einseitigkeit zuzieht. Daher hat die Philosophie-Geschichtsschreibung das schon angedeutete tiefe Problem. Zitat: Wenn es verschiedene Begriffe von der Wissenschaft der Philosophie gibt, so setzt zugleich der wahrhafte Begriff allein in Stand, die Werke der Philosophen zu verstehen, welche im Sinne desselben gearbeitet haben. Und hier eben hapert es an einem Begriff von Philosophie. Und Hegel spart da nicht an Polemik. Zitat: Es fehlt daher nicht an bändereichen, wenn man will, gelehrten Geschichten der Philosophie, welchen die Erkenntnis des Stoffes selbst, mit welchem sie sich so viel zu tun gemacht haben, abgeht. Die Verfasser solcher Geschichten lassen sich mit Tieren vergleichen, welche alle Töne einer Musik mit durchgehört haben, an deren Sinn aber das eine, die Harmonie dieser Töne, nicht gekommen ist. Zitat Ende. Im Hinblick auf diesen selbstgesetzten Anspruch, den Zusammenklang der Töne, das eine nun wirklich in den Blick zu nehmen, schickt Hegel seiner eigenen Darstellung drei Klärungen voran. Und auf die müssen wir uns jetzt mal wieder aus Zeitgründen, Notgründen auch beschränken. Ich kann also leider nicht den materialen Teil von Hegels Geschichtsschreibung hier in der Vorlesung entfalten, aber diese drei Klärungen sind interessant genug. Und Sie werden aus Ihrer eigenen Erfahrung im Studium sicherlich auch allerlei Zusatzassoziationen haben, was den Umgang mit historischen Texten angeht, den Sie im Studium antreffen oder den Sie auch bei anderen Autoren antreffen, um das einmessen zu können in seiner Prägnanz gegenüber möglicherweise anderen Umgangsweisen mit Philosophiegeschichte. A, stellt Hegel fest, eine Erörterung der Bestimmung der Geschichte der Philosophie, woraus sich die Folgen für ihre Behandlungsweise ergeben, ist erforderlich. B, ist erforderlich eine nähere Bestimmung des Begriffs der Philosophie, nämlich dessen, was aus dem unendlichen Stoffe und den vielfachen Seiten der geistigen Bildung der Völker von der Geschichte der Philosophie auszuschließen ist. Also das, was nicht Philosophie ist. Das sind nämlich Religion und Mythologie, die Staatsverfassung, die übrige Ausbildung anderer Wissenschaften und so weiter. Und C erfordert es eine Einteilung der Geschichte der Philosophie in notwendige Perioden, wie er das nennt. Eine Einteilung, welche dieselbe als ein organisch fortschreitendes Ganzes, als einen vernünftigen Zusammenhang zeigen muss, wodurch allein diese Geschichte selbst die Würde einer Wissenschaft erhält. Betrachten wir zunächst und vor allem das Problem, das sich hinter dem Stichwort Bestimmung der Geschichte der Philosophie verbirgt. Wie hängt eigentlich, fragt Hegel, jenes Ganze, das wir als die Geschichte der Philosophie und zugleich die Vorgeschichte unseres heutigen Standes des Philosophierens betrachten, zusammen? In welchem Sinne stellen wir uns die Fülle äußerst verschiedener gedanklicher Anstrengungen erstens als philosophisches Denken und zweitens als ein zusammenhängendes Denken vor? dass dieser Zusammenhang, schreibt Hegel, nicht einer der äußerlichen Rücksichten ist, sondern vielmehr die innere Natur ihrer Bestimmung ausdrückt, dass die Begebenheiten dieser Geschichte, der Philosophiegeschichte, zwar wie alle Begebenheiten sich in Wirkungen fortsetzen, aber auf eine eigentümliche Weise produktiv sind, dies ist es, was hier näher auseinandergesetzt werden soll. Zitat Ende. Historische Ereignisse, Ereignisse, könnte man vielleicht sagen, der Handlungsgeschichte, sind solche, die sich in Wirkungen fortsetzen. Aber das Weiterwirken eines Denkens ist verglichen damit durchaus ein Sonderfall. Das Denken, könnte man sagen, vergeht in gewisser Weise nicht oder jedenfalls nicht auf dieselbe Weise wie die einfach einmalig wirkende Ursache von historischen Ereignissen im Bereich der Realgeschichte, Handlungen und so weiter. Es bleibt dieses Denken in gewisser Weise immer hier und jetzt mit im Gespräch. Und mit diesem Punkt, der auf besonders eigentümliche Weise fortdauernden und in dieser Fortdauer produktiven Wirkung als Philosophie, ist der denkende Charakter derjenigen Texte ausgesprochen oder angesprochen, die das Textkorpus der Philosophie bilden. Also in gewisser Weise könnte man sagen, dieses Fortwirken, dieses in gewisser Weise immer im Gespräch sein, also relevant sein, hier und jetzt, das wäre eine erste indirekte vielleicht auch Definition für das, was Philosophie ist und Philosophie unterscheidet von anderen Phänomenen, die historisch Wirkung gezeigt haben. Hier entsteht natürlich sofort ein weiteres theoretisches Problem. Wenn das so wäre, dass diese ganz spezifische, eigentümliche Weise, produktiv zu sein, diese fortdauernde Produktivität und Relevanz von Philosophie in der Geschichte besteht und auch das Definiens für Philosophie unter dem Blickwinkel ihrer historischen Kraft sein kann, dann entsteht die Frage, inwieweit können wir die historische Überlieferung der Philosophie tatsächlich als die Überlieferung eines vergangenen Denkens bezeichnen. Der Denker, der wann immer früher einmal gelegt hat, der ist in der Tat datierbar, zurückliegend, weit weg. Ja, er ist selbst gestorben, möglicherweise jedenfalls ab einer bestimmten historischen Distanz. Das ist kein Problem, in diesem Sinne von Vergangenheit zu reden. Aber der Denker, der da früher einmal gelebt hat, der ist es ja gerade nicht, auf den es in der Philosophie ankommt, überlegt Hegel. Um naturell, Genie etc., kurz durch das, wodurch jemand dieses Individuum ist, das Subjekt der Taten und Begebenheiten seiner Zeit, darum gehe es ja überhaupt nicht. Die individuelle Hervorbringung sei, bezogen auf die Philosophie, vielmehr umso vortrefflicher, je weniger auf das besondere Individuum die Zurechnung und das Verdienst fällt, je mehr sie dagegen dem freien Denken, dem allgemeinen Charakter des Menschen als Menschen angehören, je mehr dies eigentümlichkeitslose Denken selbst das produzierende Subjekt ist. Das Denken als Subjekt und nicht der datierbare Mensch mit allerlei psychologischen, sonstigen Eigenschaften. Der Gedanke ist uns nicht ganz unvertraut, weil wir in einem Jahrhundert leben, das sich mit Hegel permanent natürlich auch weiter auseinandergesetzt hat, gerade an dem Punkt. Aber beachten Sie durchaus die Radikalität dieser Formulierung. Das Denken bleibt im Medium der Philosophie quasi mit sich selbst im Gespräch. Es sind nicht irgendwelche längst gestorbenen Leute, die da miteinander reden. Taten des Denkens sind somit nur scheinbar vergangen. So könnte man diesen Sachverhalt auch ausdrücken. Denn was wir sind, bestimmen wir auch heute, wenn wir es philosophisch bestimmen wollen, eben im direkten Gespräch mit diesem vergangenen, aber in gewisser Weise unvergangenen Denken. Was wir sind, ist also mit den überlieferten Überlegungen, von denen wir uns aktuell möglicherweise absetzen und mit denen wir uns auf jeden Fall messen, verknüpft. Was wir sind, sind wir zugleich geschichtlich, stellt Hegel fest. Und das ist für das, was wir Philosophiegeschichte nennen, eine höchst folgenreiche Perspektive. Das Vergangene, könnte man sagen, ist allenfalls die eine Seite des anderen, was wir unvergänglich bei uns haben. Das Vergangene zwingt uns insofern, mit ihm zu arbeiten, sofern wir uns fürs Aktuelle und für uns selbst interessieren. Das Vergangene ist die Kehrseite dessen, dass wir Gegenwart haben. Die so verstandene philosophische Tradition ist also, fährt Hegel fort, nicht nur eine Haushälterin, die nur Empfangenes treu verwahrt und es so den Nachkommen unverändert überliefert. Sie ist nicht ein unbewegtes Steinbild, diese Tradition, sondern lebendig. Dieser Gedanke ist eine wichtige Konsequenz. Die so verstandene Vergangenheit kann per se keine statische, endgültig weggelegte, stabile Vergangenheit sein, sondern sie erscheint im Lichte dieser Fragen, die wir an uns, an unsere Gegenwart richten und die wir damit indirekt auch immer an die Vergangenheit zu richten genötigt sind. Erst indirekt und dann auch direkt. Der Geist der Welt, so Hegel, versinkt nicht in dieser gleichgültigen Ruhe. Sein Leben ist Tat. Die Tat hat einen vorhandenen Stoff zu ihrer Voraussetzung, auf welchen sie gerichtet ist und den sie nicht etwa bloß vermehrt, sondern wesentlich bearbeitet und umbildet. Dieses Erben ist zugleich Empfangen und Antreten der Erbschaft. Das Empfangene ist auf diese Weise verändert und bereichert worden und zugleich erhalten. Dies ist ebenso unsere und jedes Zeitalters Stellung und Tätigkeit, die Wissenschaft, welche vorhanden ist, zu fassen und sich ihr anzubilden und eben darin sie weiterzubilden und auf einen höheren Standpunkt zu erheben. Indem wir sie uns zu eigen machen, machen wir aus ihr etwas Eigenes, gegen das, was sie vorher war. In dieser Natur des Produzierens, eine vorhandene geistige Welt zur Voraussetzung zu haben und sie in der Aneignung umzubilden, liegt es denn, dass unsere Philosophie wesentlich nur im Zusammenhange mit Vorhergehender zur Existenz gekommen und daraus mit Notwendigkeit hervorgegangen ist. Und der Verlauf der Geschichte ist es, welcher uns nicht das Werden fremder Dinge, sondern dies, unser Werden, das Werden unserer Wissenschaft darstellt. Zitat Ende. Geschichte läuft also nicht einfach weiter. Das ist auch dieses schöne Bild von der Haushälterin, ja. Sie läuft nicht einfach weiter und die Vergangenheit sammelt sich quasi hinter uns an und wird irgendwie aufbewahrt. Fertig, so wie sie eben ist. Sondern indem wir vom Alten uns abgrenzend Neues ausarbeiten, haben wir erstens mit diesem Alten permanent direkt zu tun und zweitens verändern wir uns, aber auch das, womit wir uns auseinandersetzen, das heißt das, was bisher als wahr gegolten haben mag. Wir setzen uns neu ins Verhältnis und das betrifft beide Seiten, den Blick aufs Vergangene wie auch den Blick auf die Gegenwart. Wir schreiben die Geschichte selbst um. Und in gewisser Weise, sofern wir ja aus neuer, aus aneignender Perspektive auch die Vergangenheit dann in verändertem Licht sehen werden, schreiben wir die Geschichte ein Stück weit neu. Sie bewegt sich mit. Da war auch wieder diese Metapher des Lebendigen, die Hegel verwendet hatte. Sie ist lebendig, die Tradition. Und das bedeutet eben nicht nur, dass sie reinspukt in unsere Gegenwart, sondern dass sie aus der Gegenwart heraus dann auch in einem immer wieder gewandelten Licht erscheint. Uns jeweils sozusagen als Reibefläche für heute neu entgegentritt oder neu von uns dafür auch zugerichtet wird. Gerade durch den in vollem Wortsinne historischen Charakter der Suche nach Wahrheit kann erst eine Wahrheit wirklich in einem Sinne wahr sein, der alle vergangenen Wahrheiten zu übertreffen vermag. Zugleich aber lässt sich nach Hegel genauso wenig leugnen, dass die Geschichte der Philosophie nicht nur erzählt, dass es eine Wahrheit gibt, ganz am Schluss, jetzt wir hier, sondern dass sie zugleich auch immer wieder erzählen kann, wie Wahrheiten Wahrheiten verdrängen, also wie relativ Wahrheit ist. Anders als die Religion etwa, die über eine geoffenbarte, ewige Wahrheit verfügt, hat die Philosophie ja nichts Festes in der Hand. Sie hat nur den inneren Sinn ihres eigenen Verlaufs. Sie ist ein Prozess der Entwicklung des Denkens, der keinerlei Dogmatik, keinerlei äußere Fixpunkte für ihre Inhalte akzeptiert. Und eben ohne die vielen nur scheinbar vergangenen Wahrheiten des Traditionsbestandes, ohne die permanente Auseinandersetzung, kann daher das Neue seine eigene Wahrheit nicht finden. Es hat sie nicht irgendwo deponiert oder man kann nicht irgendwie außerhistorisch darauf zurückgreifen. Sie merken, was für eine in sich abgründige und in gewisser Weise auch paradoxe Lage da existiert. Am roten Faden der eigenen Bewegung muss diese Wahrheit in gewisser Weise immer wieder neu gefunden werden. Diese Bewegung besteht darin, andere Philosophien in ihrer Wahrheitshaltigkeit zu erfragen und auch anzuerkennen. Sie besteht aber genauso darin, gegen diese anderen Wahrheiten eine eigene Wahrheit zu behaupten und damit auch was zu negieren, mit dem man sich da kritisch auseinandersetzt. Nimmt man diese emphatische Bestimmung ernst, so muss die Geschichte der Philosophie, man könnte sagen als Bewegtes im Bewegten, im Gegensatz zu anderen Wissenschaften eine in sich durchaus paradoxe oder Hegel würde sagen widerspruchsreiche Methodik akzeptieren. Hegel nimmt erneut die Mathematik als Vergleichsbeispiel, um deutlich zu machen, was für eine besondere Lage da in der Philosophie herrscht. Zitat: Bei einer Wissenschaft wie der Mathematik hat die Geschichte, was den Inhalt betrifft, vornehmlich nur das erfreuliche Geschäft, Erweiterungen zu erzählen. Und die Elementargeometrie zum Beispiel kann in dem Umfang, welchen Euklid dargestellt hat, von da an als für geschichtslos geworden angesehen werden. Die Geschichte der Philosophie dagegen zeigt weder das Verharren eines zusatzlosen, einfachen Inhaltes, noch nur den Verlauf eines ruhigen Ansetzens neuer Schätze an die bereits erworbenen, sondern sie scheint vielmehr das Schauspiel nur immer sich erneuernder Veränderungen des Ganzen zu geben, welche zuletzt auch nicht mehr das bloße Ziel zum gemeinsamen Bande haben. Das Ganze ist also immer mit involviert. Es gibt nicht irgendwo im Bestand der Disziplin oder im Schatz der Tradition einen schon mal gesicherten Bestand und dann stückt man an und kann in dem Sinne vorankommen, sondern diese Bewegung erfasst immer alles vollständig. Sie ist in dem Sinne radikal verprozesslicht. Bleibt in dieser Lage also nur der Relativismus? Ist die Geschichte der Philosophie gleichsam ein sich permanent neu malendes Bild der Meinungen, ein gänzlich unübersichtliches Bild, in dem alles in Bewegung ist und in dem irgendwo dann auch wir vorkommen und alles ist aber relativ zueinander? Hegel weist das energisch zurück. Es sei inkonsequent zu behaupten, die Vernunft könne das Wahre nicht erkennen. Und damit ja im Grunde eine Aussage aufzustellen, die im Grunde selbst wieder wahr sein will. Und ebenso inkonsequent sei es, alle Vernunft als bloß subjektive Meinung zu entlarven. Denn auch diese entlarvende Großaussage wolle im Zweifel ja selbst gerade mehr als nur eine subjektive Meinung unter Meinungen sein. Einige hier im Raum kennen vielleicht dieses klassische Argument. Das ist das klassische Argument gegen den Skeptizismus, das etwa schon in Platons Theaetetos vorgetragen wird. Derjenige, der absolute Relativität behauptet, tut genau, indem er diese Aussage aufstellt, eigentlich oder macht eigentlich vollzieht einen widersprüchlichen Akt, weil mit dieser Aussage behauptet er selbst genau die universale Geltung eines Satzes, die er allen anderen Sätzen abspricht. Hegel ergänzt dieses klassische Argument um die schlichte Forderung, dass eigene Überzeugung in der Tat allerdings Teil der Wahrheit sein muss. Ich appelliere hier vorläufig, ist übrigens eine bemerkenswerte Stelle, Hegel appelliert, also dieser sonst so stark in Allaussagen arbeitende Autor appelliert an diesem Punkt, dass in der Philosophie historisch gesehen nicht alles relativ ist, er bietet ein Postulat auf. Ich appelliere hier vorläufig, schreibt er, an das alte Vorurteil, dass im Wissen Wahrheit sei. Dass man aber vom Wahren nur insofern wisse, als man nachdenke. Nicht so, wie man gehe und stehe. Dass die Wahrheit nicht erkannt werde im unmittelbaren Wahrnehmen, Anschauen, weder in der äußerlich-sinnlichen noch in der intellektuellen Anschauung, denn jede Anschauung ist als Anschauung sinnlich, sondern nur durch die Mühe des Denkens. Das ist einer der Punkte, wo wir vielleicht an so etwas kommen wie ein Credo von Hegels Philosophie. Er appelliert. Auch die Verschiedenheit der Philosophien, also die Vielzahl dieser Theorieansätze, Konzepte, Begriffe, historischen Schichten und so weiter, die auf diesem Bild da vielleicht erkennbar ist, auch die Verschiedenheit dieser vielen, vielen Philosophien kann, fährt Hegel fort, kein Argument gegen die Geschichte der Philosophie sein, beziehungsweise gegen den Vernunftcharakter, der in der Geschichte der Philosophie der Suche lohnt sein. Diese Verschiedenheit der Philosophien zeigt vielmehr den produktiven Charakter der Philosophie. Auch wenn jedes aktuelle Denken sich als letzte Wahrheit gibt, und in gewissem Sinne auch geben wollen muss, um denken zu sein, muss es eine Mannigfaltigkeit immer neuer Ansätze geben. Auch das ist Philosophiegeschichte. Sie endet nicht und sie kann auch nicht in irgendeiner Weise in ein Singular überführt werden. Es passe der Spruch des Apostels Paulus, so merkt Hegel an, und da ist auch durchaus eine Spur Humor herauszuhören, siehe, die Füße derer, die dich hinaustragen werden, stehen schon vor der Tür. Siehe, die Philosophie, wodurch die deinige widerlegt und verdrängt werden wird, wird nicht lange ausbleiben, so wenig als sie bei jeder anderen ausgeblieben ist. Was aber gleichwohl unverzichtbar bleibe, schließt Hegel dann sofort an, unverzichtbar in der Frage der Beliebigkeit in der Geschichte der Philosophie, ist die Annahme des Zusammenhangs und der Glaube an, in diesem Sinne dann doch, die Einheit der Wahrheit. Nicht, weil es eine letzte Wahrheit gäbe, sondern weil gerade, es gibt wenn dann nur jeweils letzte Wahrheiten, jeweils aus der Perspektive der Aktualität. Also nicht, weil es eine letzte Wahrheit gäbe, ist der Glaube an die Einheit der Wahrheit unverzichtbar, sondern weil gerade dieser Glaube an die Einheit das Mannigfaltige der Philosophien vorantreibt und produktiv machen kann. Ziel der Philosophie ist also nicht die Leugnung der Mannigfaltigkeit, sondern deren Anerkennung, aber bei gleichzeitiger Beibehaltung des Zieles, Zitat, die Wahrheit denkend, begreifend zu erfassen. Nicht dies zu erkennen, dass nichts zu erkennen sei, wenigstens, dass die wahre Wahrheit nicht zu erkennen sei, sondern nur zeitliche, endliche Wahrheit, das heißt eine Wahrheit, die zugleich auch ein Nicht-Wahres ist. Ferner, dass wir in der Geschichte der Philosophie mit der Philosophie selbst zu tun haben. Wir können das, worauf es hier ankommt, so Hegel weiter, in die einzige Bestimmung der Entwicklung zusammenfassen. Die Taten der Geschichte der Philosophie sind keine Abenteuer, so wenig die Weltgeschichte nur romantisch ist, nicht nur eine Sammlung von zufälligen Begebenheiten. Fahrten irrender Ritter, die sich für sich herumschlagen, absichtslos abmühen und deren Wirksamkeit spurlos verschwunden ist. Ebenso wenig hat sich hier einer etwas ausgeklügelt, dort ein anderer nach Willkür, sondern in der Bewegung des denkenden Geistes ist wesentlich Zusammenhang. Es geht vernünftig zu. Mit diesem Glauben an den Weltgeist müssen wir an die Geschichte und insbesondere an die Geschichte der Philosophie gehen. Zitat Ende. Entwicklung, das ist das In-Existenz-Treten, bei dem zugleich aber auch etwas dasselbe bleibt, weil die Möglichkeit des Wirklichwerdens die Anlage einer Entwicklung schon gegeben gewesen sein muss. Denken Sie an diese Pflanze, die sich aus dem Keim entwickelt und dann Blüten und Früchte treibt, ohne dabei eine gänzlich andere zu werden. Hegels Forderung lautet nun, ja, und was auch klar ist, ist, dass dieser Entwicklungsgedanke eben genau diese Zusammenhangshaftigkeit unterstellt. Und zwar auch auf der Zeitachse, also auch in der temporalen Hinsicht. Die Geschichte der Philosophie entwickelt sich in diesem Sinne, oder die Philosophie entwickelt sich historisch, und sie ist nicht, es ist interessant, diese kleine Anspielung auf den Don Quixote, eben eine Sammlung von Irrfahrten, deren Wirksamkeit spurlos verschwunden ist. Hegels Forderung lautet nun, dass der Gedanke des Ganzen mit dem der Entwicklung zusammengebracht werden muss. Das ist ein interessanter Punkt und das wirft auch eine interessante Definitionsmöglichkeit für das Wort, das wir jetzt auch schon so unendlich oft verwendet haben, konkret auf. Wenn wir in Entwicklung denken, dann müssen wir zugleich den Gedanken des Ganzen mit dem Konzept der Entwicklung zusammenbringen. Nur eine Entwicklung als Ganze denken, heißt nach Hegel, dass ich sie wirklich konkret denken kann. Eine halbe Geschichte kann es insofern nicht geben. Eine halbe Geschichte erspart sich das Durchschreiten des Ganzen und insofern wird eine halbe Geschichte nicht konkret. In diesem Sinne könnte man sich das Verständnis, das die Philosophie von sich selbst gewinnt und zu gewinnen hat, tatsächlich wie einen Kreis vorstellen. Auch auf dieses Bild sind wir schon gestoßen. Die Philosophie hat ihren abstrakten Begriff von sich selbst, aber muss eben auch ihre Differenz zu allem bisherigen, ihre eigene Vergangenheit, an der ja ihr ureigenstes Werden sich ablesen lässt, durchschreiten, und zwar ganz durchschreiten. Und wenn das gelingt, stößt sie am Ende dieser Geschichte gleichsam wiederum und nur im Ergebnis auf sich selbst. Und zwar auf ihre eigene Gegenwart, wie auch die Totale in gewisser Weise dessen, was sie erzählen kann über ihr eigenes Werden. Und sie stößt auch auf ihre eigene Frage, die sie an die Geschichte gerichtet hat, die in Gestalt dieser Antwort in gewisser Weise wieder bei ihr landet. In Hegels Worten ausgedrückt, indem das Hinausgehen der philosophischen Idee in ihrer Entwicklung nicht eine Veränderung, ein Werden zu einem anderen, sondern ebenso ein in sich hineingehen, ein sich in sich vertiefen ist, so macht das Fortschreiten die vorher allgemein unbestimmte Idee, also diese bloße abstrakte Definition von Philosophie, in sich bestimmter. Weitere Entwicklung der Idee oder ihre größere Bestimmtheit ist ein und dasselbe. Das Stichwort Weltgeist ist eben im Zitat schon gefallen. Sofern wir der Geschichte der Philosophie Ordnung unterstellen, in gewisser Weise glauben an diesen sinnhaften Zusammenhang. Und sofern wir an die Einheit des Wahren glauben müssen, schon um der Bewegung der Konkretion willen, zu der wir uns dann verpflichtet sehen müssen, wenn wir den Gedanken des einen zu unserer Sache machen, wohl wissend, dass es eine Vielheit dieser Projekte, die dieses eine suchen, gibt, wenn wir diesen Gedanken zu unserer eigenen Sache machen, der uns zwingt, nichts wegzulassen, sondern tatsächlich ein Ganzes zu unterstellen und dieses konsistent zu Ende zu denken, sofern wir das alles tun, unterstellen wir zwangsläufig so etwas wie eine geistige Totalität der Welt, und zwar des Weltlaufs, also des Verlaufs, mit dem wir da arbeiten. Sie merken wahrscheinlich, worauf ich mit dieser Umschreibung des Weltgeistes hinaus will. Und auch mit der Auswahl dieses Zitats, in dem für meine Begriffe sehr gut deutlich wird, in welchem Zusammenhang Hegel auf diese Größe kommt. Weltgeist ist keine metaphysische Instanz. Auch wenn das Wort so ein bisschen sowas hat, es klingt so wie Geist aus der Flasche oder so. Weltgeist ist kein Lebewesen, kein irgendwo herumschwebendes oder die Geschichte durchwaltendes spirituelles Etwas, sondern zunächst einmal bezeichnet der Name eher so etwas wie eine Antwort auf eine methodische Frage. Er bezeichnet eine Implikation, die mit einem bestimmten methodischen Postulat zusammenhängt. Der Name benennt eine unvermeidlich mitlaufende Unterstellung, ohne die die philosophische Arbeit mit der Geschichte, nämlich eine Interpretation der Geschichte als Sinngeschichte, als nicht beliebiger Zusammenhang, gar nicht möglich ist. Weltgeist wäre, so ganz nah am Text betrachtet, zunächst einmal also, könnte man sagen, ein Bündel von, wenn man will, hoffnungsvollen Annahmen, die spezifisch philosophische Hoffnung kennzeichnenden Annahmen. Allerdings Annahmen, die eben nicht wirklich leicht verzichtbar sind. Versuchen wir die Weglassprobe. Wie wäre überhaupt davon zu reden, dass uns das Vergangene etwas sagt, dass es mit der Gegenwart auf eine noch zu klärende, aber jedenfalls inhaltlich bedeutsame Weise, positiv wie negativ, zusammenhängt, wenn wir die Geschichte nicht als Deutungsganzheit behandeln würden? Wenn wir nicht zugeben, dass wir glauben, dass sie in der Fülle ihrer Spuren interpretierbar ist, dass sie uns etwas, zumindest etwas sagen könnte. Es muss schon ein vernünftiger Glaube sein, dass nicht der Zufall in den menschlichen Dingen herrscht, heißt es im Text bei Hegel. Und diese Formulierung kann man durchaus als eine Umschreibung dieses, ja, ist es ein Faktum, ist es eine Annahme dieses Weltgeistes betrachten. Wir glauben nicht, dass alles nur Zufall ist. Die Zufälligkeit muss man mit dem Eintritt in die Philosophie aufgeben. So spitzt Hegel das zu. Aber man beachte den ganz stark methodischen Charakter dieser Bestimmung. Also er vermeidet es peinlich, an diesem Punkt sozusagen ontologisch zu reden. Mit dem Eintritt in die Philosophie muss man die Zufälligkeit aufgeben. Zitat: Wie die Entwicklung der Begriffe in der Philosophie notwendig ist, so ist es auch ihre Geschichte. Das ist im Ganzen natürlich eine starke These. Wir werden auf das Problem zurückkommen, dass diese These nach Determinismus klingt, nach einer Notwendigkeit, vielleicht sogar einer Gesetzmäßigkeit im Inneren der historischen Entwicklung. Für den Moment, wenn wir sie so methodisch nehmen, ist sie gleichwohl schwer zu entkräften, diese Konsequenz zu ziehen, diese Überlegung Hegels, diese Konsequenz zu ziehen, denn es ist ja, wie gesagt, etwas dran. Unterstelle ich überhaupt nur die Möglichkeit von Sinn, so muss ich zugeben, ich habe qua Vorannahme den nackten Zufall vertrieben. Hegel zieht eine ganze Reihe methodologischer Schlussfolgerungen aus seiner radikalen Geschichtsphilosophie, die sich hier abzeichnet, die einerseits zeitliche Mannigfaltigkeit und andererseits doch die Idee eines Sinnkontinuums bejaht. Eines Kontinuums, in dem die Gegenwart der Vergangenheit gegenübersteht und doch in die eigene Vorgeschichte jede Gegenwart eingetaucht ist und insofern jede Gegenwart Teil der Geschichte ist, von der sie spricht oder an der sie sich abarbeitet. Zu diesen methodischen Folgerungen, die Hegel zieht. Eine erste Überlegung ist noch keine Folgerung, sondern eher eine Setzung. Ich ergänze sie aber, weil sie einfach auch nochmal einen interessanten philosophischen Gedanken zu Ende denkt, der in der Überlegung bis hierher schon drinsteckt. Hegel reflektiert ausdrücklich die Tatsache, dass die Philosophie sich zeitlich erstreckt. Wir stecken definitiv in der Geschichte und wir können sie nicht als bereits beendet oder dergleichen denken. Das ist natürlich irgendwie selbstverständlich, aber so selbstverständlich ist es nicht. Wieso streckt sich denn die Geschichte des Denkens so lange hin? Die Frage kann man ja stellen. Offenkundig ist die Entwicklung des Denkens, wie immer sie geordnet sei, vermittelt. Eine umwegige Sache, keineswegs eine lineare. Wir müssen nicht einfach sozusagen logisch schließen und dann ist die Geschichte des Denkens eigentlich schon beendet, sondern sie enthält ungeheuer viele Kontingenzen, ist allmählich von Widersprüchen gezeichnet und bewegt sich so in einem Medium, das offensichtlich dem Denken Widerstand entgegensetzt. Hegel spricht an dieser Stelle von der Langsamkeit des Weltgeistes. Zitat: Es ist ein trivialer Satz. Die Natur kommt auf dem kürzesten Wege zum Ziel. Dies ist richtig. Aber der Weg des Geistes ist die Vermittlung, der Umweg. Zeit, Mühe, Aufwand. Solche Bestimmungen aus dem endlichen Leben gehören nicht hierher. Also, die Natur können wir uns quasi in einem blanken und widerstandslosen Schema des direkten Funktionierens vorstellen. Im Medium der Geschichte sieht das vollkommen anders aus. Für die Zuhörer der Ringvorlesung, an dieser Stelle setzt Hegels Machtbegriff ein, unter anderem. Also die Macht der geschichtlichen Ereignisse ist ein Stück weit das, was dafür sorgt, was diese Reibungsverluste, sage ich mal, unterwegs, auf dem Weg des Denkens ergibt. Aber das nur in Klammern. Unter dieser doppelten Voraussetzung, Sinnhaftigkeit, aber doch eben nicht irgendwie direkt kausale, logisch kausale Direktheit oder dergleichen, sondern eben extrem vermittelte Verlaufsformen, lange Wege des Denkens, schließen sich nun für Hegel im engeren Sinne fünf methodische Konsequenzen für die Philosophie-Geschichtsschreibung an. Also diese Überlegung zur langen zeitlichen Erstreckung ist im Grunde eine Vorüberlegung. Das müssen wir akzeptieren, diesen Umwegscharakter. Wie nun aber Philosophiegeschichte schreiben? Es geht auch immer nur um jetzt hier noch um Grundvoraussetzungen, Basispostulate, die Hegel im Gegensatz zu diesen Kompendien-Geschichtsschreibern und so weiter aufstellt. Erstens ist das Ganze der Geschichte der Philosophie ein, Zitat, in sich notwendiger, konsequenter Fortgang. Er ist in sich notwendig, durch seine Idee bestimmt. Wie schon gesagt, die Zufälligkeit muss man also in diesem Sinne mit dem Eintritt in die Philosophie aufgeben. Zweitens, und das hängt unmittelbar damit zusammen, muss man im Blick auf die Vergangenheit sagen und auch so agieren, dass man dem methodisch Rechnung trägt, dass jede Philosophie notwendig gewesen ist und noch keine ist, keine also untergegangen und noch keine ist, nein, andersrum, jede Philosophie notwendig gewesen ist und noch ist, keine also untergegangen, sondern alle als Moment eines Ganzen affirmativ in der Philosophie enthalten sind. Genauer sind es die Prinzipien, die noch vorhanden sind, Aber das ist ein wichtiger hermeneutischer Gesichtspunkt. Philosophien werden durch den Fortgang des Denkens zwar in gewisser Weise widerlegt, aber sie werden aufgehoben im Hegelschen Sinne. Das heißt, sie sind nicht untergegangen, weg, vorbei. Auch das können wir nochmal in dieses Bild der Pflanze hineinblenden. Die Blüte wird endlich widerlegt durch die Frucht, aber sie kann nicht zur Wirklichkeit kommen ohne das Vorhergehen aller früheren Stufen. Hegel folgert, das Verhalten gegen eine Philosophie muss also eine affirmative und eine negative Seite enthalten. Dann erst lassen wir einer Philosophie Gerechtigkeit widerfahren. Das ist kein triviales Postulat. Vergangene Philosophien sind in gewisser Weise niemals untergegangen, sondern Gesprächspartner. Und wir müssen alles, auch das Nebensächliche, als Bausteine der Entwicklung betrachten. Die affirmative wie die negative Seite gehören in der verstehenden Arbeit an vergangenen Texten, Texten aus dem Korpus der Philosophie zusammen. Und jeder einzelne Text ist relevant. Also die Überlieferung ist ungeheuer reich. Auch da kann man nochmal dieses etwas anstößige Wort Notwendigkeit Hegels verwenden. So ist das gemeint. Alles gehört notwendig dazu. Alles, was die Bedingung erfüllt, Philosophie zu sein. Drittens ist es sinnvoll, für den Zweck der Philosophiegeschichtsschreibung, davon war eben schon die Rede, Prinzipien zu isolieren. Es geht also trotz dieses Postulats, dass alles dazugehört, nicht um einen leeren Vollständigkeitswahn, alle Details auszurollen, alle Details gleichgewichtig nebeneinander zu stellen, sondern es geht schon um Verstehen. Das heißt, diese Menge dessen, was war und bedeutsam ist, muss im Blick auf die Entwicklung des Wesentlichen interpretiert werden. Und Hegel tut das ja auch, das haben wir ja schon im Beispiel der Kunst gesehen, so geht er auch mit der Philosophiegeschichte um, er ist also ein starker Interpretierer, er präsentiert keineswegs einfach nur positivistische Materialmengen. Viertens, und das ist eine philosophisch radikale Konsequenz, sind wir gehalten in der Textarbeit diesen Punkt stets mitzudenken, dass wir es in letzter Instanz in der Philosophiegeschichte nicht mit Vergangenen zu tun haben. Wir können uns nie sicher sein, dass der Text, mit dem wir arbeiten, in gewisser Weise uns noch etwas sagt oder etwas sagen kann, das wir noch nicht gedacht haben, das noch fällig ist, in gewisser Weise. Zitat: Die Körper der Geister, welche die Helden dieser Geschichte sind, ihr zeitliches Leben ist wohl vorübergegangen, aber ihre Werke, der Gedanke, das Prinzip, sind ihnen nicht nachgefolgt. Denn den vernünftigen Inhalt ihrer Werke haben sie sich nicht eingebildet, erträumt, gemeint. Philosophie ist nicht Somnambulismus, vielmehr das wachste Bewusstsein. Und ihre Tat ist nur dies, dass sie das an sich Vernünftigste aus dem Schachte des Geistes, worin es zunächst nur als Substanz, als inneres Wesen ist, zu Tag ausgebracht in das Bewusstsein, in das Wissen befördert habe. Ein sukzessives Erwachen. Zitat Ende. Witzige Metaphorik, also diese Bergbaumetaphorik kombiniert mit dem Aufklärungstopos des Erwachens. Aber Sie merken schon, worum es geht. Zum Korpus des bisherigen Philosophierens hat die Philosophie ein extrem anerkennungsvolles Verhältnis zu pflegen. Anders als andere Disziplinen, die in der Lage sind, etwas entweder als endgültig überholt und unbedeutsam beiseite legen zu können oder aber eben es einfach als zeitlos gültig zu nehmen, ohne Ansehung, ohne Auseinandersetzung und es einfach weiter fortzuführen. Die Philosophie pflegt eine ganz besondere Form der distanzierten, aber doch nahen Zeitgenossenschaft, könnte man auch sagen. Wir befragen Vergangenes auf seine Aktualität, wir lesen und diskutieren auf Augenhöhe. Fünftens, und das ist jetzt, nachdem ich das so stark betont habe, nachdem Hegel das so stark betont hat, auch wichtig natürlich, und das ist auch für Hegel dezidiert wichtig, gibt es fünftens in der Geschichte der Philosophie aber Entwicklung. Und diese ist die Überwindung und Aufhebung des vorherigen, weil weniger befriedigenden Zustandes des Denkens. Jede Philosophie ist Philosophie ihrer Zeit. Und das heißt, eine frühere Philosophie befriedigt den Geist nicht. Man kann deswegen trotz all dieser Postulate des genau Hinsehens, des alles für notwendig Erachtens und so weiter, aus hegelscher Sicht durchaus klar konstatieren, die ersten ältesten Philosophien sind die abstraktesten und ärmsten und die späteste, neueste und jüngste Philosophie ist die entwickelste, reichste und tiefste. Sie muss selbst ein Spiegel der ganzen Geschichte sein. Natürlich nicht einfach nur durch Datum der Publikation wird eine Theorie zur entwickelten, reichsten und tiefsten, das ist schon klar, dass Hegel das nicht so meint, aber diese Perspektive muss eine Philosophie einnehmen. Sie muss alles Bisherige in sich aufheben. So könnte man das auch formulieren, diesen radikalen Anspruch. Und insofern kann jeweils für eine geschichtliche Gegenwart nur eine Philosophie, die dieses leistet, und das kann nur eine aktuelle Philosophie leisten, die reichste sein. In diesem Sinne respektvoll und im Bild gesprochen auf Augenhöhe angesprochen, analysiert Hegel dann in seinen drei Bänden der Geschichte der Philosophie die europäische Philosophiegeschichte. Also Hegels eigene drei Bände Geschichte der Philosophie, also auch wieder eine richtig umfangreiche Vorlesung, geht genau so mit der Philosophiegeschichte um, wobei er durchaus im Sinne dieses fünften Postulats eine klare Stufenlogik und Hierarchie auch einer Entwicklung vorführt. Er rekonstruiert die Philosophiegeschichte nicht als gerade Linie, sondern als Geschichte von Vermittlungen und polemischen Umwegen, aber in dieser Bewegtheit, inneren Bewegtheit der Philosophiegeschichte findet Fortschritt statt. Mit anderen Worten, Hegel liest die Geschichte der Philosophie als dialektische Entwicklungsbewegung, also als ein Auseinander hervorgehen der Theorien und der Konzepte, das sich in Begriffen von Setzung, Negation und Widerspruch, sowie der dann genau durch diese Widersprüche, dank dieser Widersprüche hervorgetriebenen Aufhebung durch ein Drittes beschreiben lässt. Wir finden also durchaus das vertraute hegelsche Werkzeug da wieder. Die Philosophie ist jeweils das Denken ihrer Zeit, ihrer eigenen Zeit in Worte gefasst. Das ist gleichwohl bei allem das historische, die Sache des Geistes, nämlich radikal vergeschichtlichende Grundmotiv, an dem Hegel auch festhält. Hegel bekennt sich also letztlich dazu, dass die Geschichte die Oberhand hat, noch über den Stand und die Wahrheit seines eigenen Denkens. Ich würde jedenfalls Hegels Aussagen, die er in der Geschichte der Philosophie trifft, so lesen. Ich werde in der letzten Vorlesung darauf kommen, wie Hegel rezipiert worden ist. Das ist ein Punkt, den wir noch völlig ausgeklammert haben. Er ist, also gerade diese Äußerungen zu Weltgeist und so weiter, sind auch ganz anders interpretiert worden. Ich würde aber im Sinne dieses Zitats, dass wir alle damit rechnen müssen, dass diejenigen, die unsere eigene Philosophie überwinden werden, bereits vor der Tür stehen, Hegel so lesen, dass ihm klar ist, die Einsicht in die Geschichtlichkeit jeden Denkens schließt auch die darin gelegene Selbstrelativierung mit ein. Ein Beleg dafür, dass Hegel diese Selbstrelativierung sehr ernst nimmt, auch bezogen auf das Projekt Philosophie im Ganzen, ist, dass er in der Geschichte der Philosophie ausdrücklich feststellt, Philosophie hat es nicht immer gegeben. Philosophie entstand, diese Aussage trifft Hegel, und das sollten wir uns im Blick auf die Geschichte der Philosophie zum Schluss nochmal klar machen, Philosophie entstand zu einer bestimmten Zeit unter bestimmten Bedingungen im politischen Kontext der Antike. Zitat: Man kann sagen, schreibt Hegel, wo ein Volk aus seinem konkreten Leben überhaupt heraus ist, Trennung und Unterschied der Stände entstanden ist, wo ein Bruch eingetreten ist zwischen dem inneren Streben und der äußeren Wirklichkeit, die bisherige Gestalt der Religion und so weiter nicht mehr genügt, der Geist Gleichgültigkeit an seiner lebendigen Existenz kundgibt und unbefriedigt in derselben weilt, ein sittliches Leben sich auflöst, erst dann wird philosophiert. Der Geist flüchtet in die Räume des Gedankens und gegen die wirkliche Welt bildet er sich ein Reich des Gedankens. Die Philosophie ist dann die Versöhnung des Verderbens, das der Gedanke angefangen hat. Man könnte an diesem Punkt über die Frage des Endes der Philosophie auch nachdenken. Das ist ein Thema, auf das wir vielleicht noch kommen können. Ja, wir haben uns bisher ganz auf die Geschichtlichkeit der Philosophie konzentriert, ihren Bewegungscharakter, ihre Zeitgestalt, an die sie in gewisser Weise verloren ist, aus der heraus sie dennoch aber als eine vielleicht nicht gedacht werden kann, aber doch gedacht werden muss, denn sonst müsste sie schlicht verzichten auf einen konkreten, einen tatsächlich historisch gefühlten und wirklichen Begriff von sich selbst. Welche Rolle, müssen wir aber fragen, spielt bei all dem denn nun die Geschichte? Oder genauer gefragt, wie bestimmt und denkt denn Hegel nun die Geschichte? Als eine Instanz, mit der die Philosophie zum einen tief verflochten scheint, die andererseits aber auch jene schon erwähnte Macht auf das Denken ausübt, eine Macht, die die Entwicklung der Verhältnisse wie des Geistes vom Anfang an ja gleichsam einzutauchen scheint in ein Medium der Umwege, der Widersprüche, der Konflikte, der inneren wie äußeren Schranken und so weiter. Tatsächlich hat Hegel auch Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte gehalten, die in vielen Probleme aus der Geschichte der Philosophie wiederkehren lässt. Allerdings wird das Thema Geschichte nun auf einer anderen Ebene betrachtet, nämlich mit Akzent auf den realen Ereignissen und eine Geschichtsschreibung, wie wir sie primär kennen, eine Geschichtsschreibung des Handelns. Wir haben es also in dieser Vorlesung über die Philosophie der Geschichte mit Vergangenheit in einem handfesten Sinne zu tun, nicht mit jener dem Denken von vornherein auf spezifische Weise immer auch gegenwärtigen Geschichte des philosophischen Denkens. Gleichwohl wählt Hegel einen Zugang, der die Perspektiven durchaus konvergieren lässt. Schauen wir uns das ganz knapp an. Er unterscheidet zunächst drei Formen der Geschichtsschreibung. Die ursprüngliche, die reflektierende und die philosophische Geschichte. Wobei die zweite Form, die reflektierende Geschichtsschreibung, noch einmal in vier Unterformen zerfällt. Die allgemeine, die pragmatische, die kritische Geschichte und die Begriffsgeschichte. Hegel staffelt diese drei Verfahren, so wie er sie charakterisiert, gleichsam nach dem Grad ihrer auf zusammenhängende gehende Ambition auf. Die ursprüngliche Geschichte, also die erste dieser drei Formen, leistet zwar mehr als Volkslieder oder Sagen, sie hat also durchaus eine realistische Zielrichtung, aber sie hat ansonsten wenig Ambition, zwischen dem, was sie da erzählt, noch groß Zusammenhänge zu konstruieren. Sie belässt es bei einer Aufzählung von Taten, Begebenheiten, Zuständen, gegebenenfalls in innerliche Zustände rückübersetzt und dichterisch gestaltet. Die Geschichtsschreiber binden zusammen, was flüchtig vorüberrauscht, und legen es im Tempel der Mnemosyne nieder zur Unsterblichkeit. So charakterisiert Hegel diese ursprüngliche Geschichtsschreibung und seine Beispiele sind Herodot, Thukydides, Xenophons Rückzug der Zehntausende, Cäsars Kommentare oder aus dem Mittelalter ein bestimmter Typus der naiven klerikalen Chronik, könnte man sagen, also die mehr oder weniger aufzählend funktioniert. Die reflektierende Geschichte greift rücksichtlich des Geistes, schreibt Hegel, also indem sie einer beschriebenen Epoche fremde Deutungshorizonte mit zumutet. Diese reflektierende Geschichte greift über die einfach nur abgeschilderte Gegenwart hinaus. Das kann nun in unterschiedlicher Form geschehen, deswegen diese vielen Unterformen, auch das nur ganz kurz. Es kann geschehen etwa in Gestalt einer allgemeinen Geschichte. Das ist der Fall, wenn in welchem Geschichtsschreiber die Geschichte eines ganzen Volkes oder eines ganzen Landes schreiben wollen und entsprechende nachträgliche Deutungen in ihre Erzählung hineinlegen. Hegel nennt als Beispiel Livius' rückblickende Geschichte des alten Rom. Zweite Form, die pragmatische Geschichte, reflektiert eher auf den Nutzen, den man aus der Geschichte ziehen kann. Hegels Beispiel ist Montesquieu, der die Staatsformen der Vergangenheit vergleicht, aber mit dem klaren Ziel, zu einer Ableitung der besten Staatsform überhaupt zu kommen. Die von Hegel sogenannte kritische Geschichte, der dritte Typ, arbeitet sich reflektierend auch wieder an Legenden der bereits vorliegenden Geschichte also ab. Es ist nicht die Geschichte selbst, welche hier vorgetragen wird, sondern eine Geschichte der Geschichte und eine Beurteilung der geschichtlichen Erzählung und Untersuchung ihrer Wahrheit und Glaubwürdigkeit. Dieser Typ der kritischen Geschichte ist sicherlich heute weit verbreitet. Hegel nennt kein Beispiel, aber wir können uns zahllose denken. Es geht hier um die Geschichtsschreibung, die das Quellenproblem mitreflektiert, die Überlieferungsfragen reflektiert, die sich selbst korrigierende Geschichtsschreibung, könnte man sagen. Philologie, Quellenkritik und so weiter. Die Begriffsgeschichte, vierte Form, greift nur bestimmte Stränge aus der Geschichte heraus. Sie konzentriert sich etwa auf die Geschichte der Kunst, die Geschichte des Rechts, die Geschichte der Religion etc. Diese Art der reflektierenden Geschichte bilde bereits, so Hegel, weil sie sich mit Gründen beschränkt und auch argumentiert an diesem Punkt, eine Übergangsform zur dritten großen Form der Geschichtsschreibung, nämlich der philosophischen Geschichte. Diese zuletzt genannte ist die Betrachtung der Geschichte unter dem Gesichtspunkt der sich in ihr entfaltenden Vernunft. Und hier können Sie nun die Berührungszone zur Geschichte der Philosophie sehr gut erkennen. Auch in der Geschichte generell, jedenfalls sobald man sie philosophisch betrachtet, herrscht Vernunft. Oder, so übersetze ich das etwas vorsichtiger, muss auf Sinnstrukturen reflektiert werden. Und dann gilt im Grunde ganz Analoges, wie das, was Hegel bezogen auf die Philosophiegeschichte natürlich dramatischer, weil da der ganze Vergangenheitscharakter mit in Frage steht, reflektiert hat. Auch die Geschichte ganz allgemein lässt sich nur unter dem Gesichtspunkt, eine Einheit zu sein, die Einheit einer Weltgeschichte zu bilden, konsequent und konkret ganz philosophisch durchdenken. Diese Vernunftunterstellung, so bemüht sich Hegel zu betonen, sollte freilich in Ansehung des historischen Materials nicht ein mitgebrachtes Vorurteil sein. Zitat: Es hat sich also erst aus der Betrachtung der Weltgeschichte selbst zu ergeben, dass es vernünftig in ihr zugegangen sei, dass sie der vernünftige, notwendige Gang des Weltgeistes gewesen, des Geistes, dessen Natur zwar immer eine und dieselbe ist, der aber in dem Weltdasein diese seine eine Natur expliziert. Dies muss das Ergebnis der Geschichte sein. Die Geschichte aber haben wir zu nehmen, wie sie ist. Wir haben historisch-empirisch zu verfahren. Zitat Ende. Hegel plädiert also durchaus für Historikerhandwerkszeug, für eine handwerklich genaue Geschichtsschreibung. Aber es gilt in gewisser Weise auf der Ebene, ich sage mal der Realgeschichte, dass jedenfalls deren philosophische Betrachtung unter der Vernunftfragestellung möglich und nach Hegel sinnvoll und richtig ist, aber dann eben auch wieder unter dem methodischen Erfordernis dieses Postulat der Einheit und der Geistigkeit im Material zu verankern. Die Geschichte der Menschheit stellt sich dem Denken nicht als definitives Chaos dar. Und wenn dies so ist, wenn es nur überhaupt Ordnung gibt, dann steht die Vernunftfrage, wie natürlich auch die Frage nach den Grenzen der Vernunft in der Geschichte im Raum. Hegel ist sich klar, dass er mit der These, zumindest aus philosophischer Perspektive herrsche Vernunft in der Welt und in der Weltgeschichte, eine provozierende Aussage tut. Zumal diese Aussage, wie ich vorhin bereits einmal angedeutet habe, die Frage nach dem Determinismus aufwirft und jetzt sogar für die Geschichte der Handlungen. Wären wir im geschichtlichen Maßstab betrachtet gewissermaßen nur Sklaven, Marionetten einer die Geschichte durchwaltenden Vernunft, dieses Weltgeistes? Hegel wird weit ausholen, um seinen Gedanken von der Vernünftigkeit der Weltgeschichte zu erläutern und in einen Zusammenhang zu stellen, der diesen Determinismusverdacht letztlich verneinen soll. Wir werden uns dies in der kommenden Vorlesung genauer ansehen. Ich nenne jedoch heute schon einmal den Schlüsselbegriff, ohne den sich die spezifische Art der Wirklichkeit, sagen wir ruhig, der Präsenz und auch der Triebkraft der Vernunft in der Weltgeschichte nach Hegel gar nicht denken ließe. Dieser Schlüsselbegriff ist der der Freiheit. Auf sehr raffinierte Weise bringt Hegel die Frage nach der Vernunft im Sinne von Vernunftgesetzen und Vernunftnotwendigkeit mit dem Thema einer Vernunft, die auf künftige Freiheit hinausgeht, zusammen. So erscheint nicht nur Vernunft im Sinne einer großen, die Geschichte gleichsam durchherrschenden und in diesem Sinne determinierenden Größe, sondern es gibt da ein Zusammenspiel von Vernunft, die in der Geschichte verkörpert ist, und aufspringender, noch unverwirklichter Freiheit, einer Vernünftigkeit in diesem noch uneingelösten Sinne, die in unserer historischen und historisch umkämpften Realität ebenfalls drinsteckt. Und eben das, dieses Zusammenspiel, das Faktum, dass da noch etwas aussteht und dass das auch was mit Vernunft zu tun hat, das ist es, was nach Hegel in der Geschichte zum Tragen kommt. Dazu mehr nächstes Mal, wie gesagt, ab 10.10 Uhr. Für heute noch die Zusammenfassung. Erstens, Hegel entwickelt nicht nur mit einem konsequenten Doppelblick auf das Gegebene und sein Werden den Begriff wie auch die Geschichte der Kunst und den Begriff wie auch die Geschichte der Religion. Er denkt auch die Philosophie selbst nach diesem doppelten Muster. Sie ist etwas, das man abstrakt definieren kann, etwa sich denkende Idee, wissende Wahrheit etc. Zugleich aber ist sie etwas, dessen konkretes Wesen sich nur im Wege der Erschließung seines Werdens, das heißt seiner Geschichte, bestimmen lässt. Und um diese Bestimmung vorzunehmen, muss man diese Geschichte durchschreiten. Zweitens. Eine Geschichte der Philosophie, die nicht zugleich ein maximales inhaltliches Verständnis für die historischen Philosophien erreicht, die sich damit wiederum auch selbst denkend positionieren kann, ist nach Hegel nicht möglich. Insofern lehnt er jede bloß kompendienhafte Sammlung, er lehnt die üblichen äußerlichen Referate und er lehnt auch das Hauptaugenmerk auf das Individuum des Philosophen anstelle der Gedanken im Werk ab. Philosophiegeschichtsschreibung steigt zwangsläufig ein in eine radikale Verständnisbewegung, das heißt, Philosophiegeschichtsschreibung steigt ein in die Philosophie, in das Philosophieren selbst. Drittens, eine Geschichte der Philosophie als Geschichte eines Zusammenhanges von positiv oder negativ aufeinander bezogenen Gedanken kommt nicht aus ohne die Unterstellung von Sinn, und zwar eines Sinnkontinuums und einer erkennbaren, sinnhaften Entwicklung. Hegel spricht das klar aus. Eine Geschichte der Philosophie erhält man nur unter der Voraussetzung eines Glaubens an Vernunft, in diesem methodologischen Sinne von Zusammenhangshaftigkeit überhaupt, und unter der Maßgabe eines Willens zum Ganzen, der mich zum Ausschreiten des Konkreten, zur Frage nach dem Weg vom Vergangenen ins Heute zwingt. Hegel verwendet das Wort Weltgeist für diese Vernunftunterstellung und charakterisiert sie, diese Unterstellung, als eine Besonderheit der Philosophie. Viertens, Hegels methodische Forderung an eine Geschichte der Philosophie lautet, sie kann a. nur ein in sich notwendiger Fortgang sein, b. ist jede vergangene Philosophie notwendig und in ihren Prinzipien in der späteren aufgehoben. Es ist aber auch jede relevant. Jede gehört dazu. C sind gleichwohl nicht die ungeordnete Fülle der Details, sondern die Prinzipien eines vergangenen Denkens interessant. D kann man im strengen Sinne nicht sagen, dass das vergangene Denken vergangen sei. Also, hundertprozentige Bereitschaft zur Auseinandersetzung ist fällig. E, dennoch ist jede Philosophie, nicht dennoch, in diesem Sinne ist jede Philosophie Philosophie ihrer Zeit und will ihre eigene Zeit in Worte fassen, weswegen eine vergangene Philosophie ihr niemals ganz genügt. Nur eine jeweils neueste Philosophie kann die reichste, tiefste und differenzierteste sein. Fünftens, von der Frage nach der Geschichte der Philosophie führt schließlich ein direkter Weg zur Frage danach, was Geschichte denn nun eigentlich heißen soll, was Geschichte ist, vielleicht auch sogar, und wie wir uns diese eigentümliche Dichte, Macht und Widerständigkeit vorzustellen haben, die die Geschichte ja offenbar gegen die Philosophie oder gegen das Denken in Stellung zu bringen vermag. Sofern die Philosophie ja sich gleichsam an historischen Widerständen entlang entwickeln muss. Wie haben wir uns das vorzustellen? Diese Frage heißt auch die Frage zu stellen, wie wäre denn auf der anderen Seite jene eigentümliche Vernünftigkeit zu begreifen, die nach Hegel im Inneren der Geschichte, man könnte sagen, obwohl sie Geschichte ist, obwohl sie diese eigentümliche Erstreckung, diese Zähigkeit, diese Verlangsamungsmacht gegenüber dem Geist besitzt. Also diese Vernünftigkeit, die trotzdem offenbar nach Hegel im Inneren der Geschichte ja doch, vielleicht nicht herrscht, aber doch wirksam ist. Ein Schlüsselbegriff für Hegels Geschichtsphilosophie, jetzt nicht Philosophie der, nicht Geschichte der Philosophie, sondern Philosophie der Geschichte, also seine Geschichtsphilosophie, wird der Begriff der Freiheit sein. Eben das ist ein Thema, das Hegel nicht so sehr in seinen Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie entwickelt, sondern dann eben in dieser Vorlesung zur Philosophie der Geschichte. Dazu beim nächsten Mal.